Eigentlich kommt jetzt der Kleingruppensemesterstart. Aber während ich dieses Video geguckt habe, hat Gott mich so tief berührt, dass ich wusste, wir müssen das Ding verschieben. Wir machen das gleich in der Abmoderation. In meiner Vorbereitung wollte ich als Einleitung in die Predigt mit Taufe anfangen. Wir haben das Video, wir haben die Täuflinge. Eine bessere Einleitung gibt es nicht. Und ich wollte eigentlich damit anfangen, dass ich sage, hey, es war ein schöner Tag für euch, oder? Ihr habt euch daran erinnert, was für euch gut war. Ihr habt euch vielleicht sogar daran erinnert, wie ihr Gott gefunden habt. Mit all diesen Emotionen und Momenten wart ihr konfrontiert, wo ihr nochmal nacherlebt habt, wie Gott euch begegnet ist. Und dann wäre ich zu dem Punkt gekommen, wo ich euch hätte sagen müssen, mit 20 habe ich mich auch taufen lassen. Und als ich drüber nachgedacht habe, hat das nichts mit mir gemacht. Nichts. Und dann wäre meine ganze Einleitung hops gewesen, hinüber. Aber ich saß gerade dort und ich habe dieses Taufvideo gesehen und ich konnte nicht anders als zu weinen. Weil ich mich daran erinnert habe, wie ich 7 Jahre gerungen habe, bis ich verstanden habe, warum Taufe so wichtig ist. Wie ich mich mit 15 bekehrt habe, zu Jesus gefunden habe und 5 Jahre lang trotzdem gelebt habe, als ob ich ihn nicht kenne. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, was dieses Video mit dir gemacht hat. Aber vielleicht saßt du gerade hier und dir geht es genauso wie mir. Vielleicht ist deine Taufe 30 Jahre her und du hast es ganz vergessen, was dort passiert ist und du hast dich erinnert. Vielleicht sitzt du hier und du siehst dieses Video und die Zeugnisse und du erinnerst dich daran, wie Gott dir begegnet ist. In seiner ganzen Gnade, in seiner ganzen Güte, in seiner ganzen Größe. Und ich habe keine Ahnung, wo diese Predigt jetzt heute hingehen wird. Aber ich weiß eins, nach dieser Predigt werde ich verstanden haben, wieder neu, welche Gnade Gott für mich hatte, dieser Gott, der eigentlich viel, viel, viel zu groß ist für mich. Und vielleicht ein kleiner Fun-Fact, Taufen am See sind wirklich nicht so häufig. Ich habe mich in diesem Bach hier taufen lassen, hier rechts, beziehungsweise für euch natürlich links. Ich habe mich mit 15 entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich wusste gar nicht, dass Taufe irgendwie dazugehört oder wie wichtig es ist. Und es hat echt gedauert. Es hat 7 Jahre gedauert, bis ich meine Bibel aufgeschlagen habe und über Johannes den Täufer gelesen habe. Und es hat Klick gemacht. Und ich wusste, Gott hat mir vergeben. Und ich will da ein Zeichen setzen. Ich will mich taufen lassen. Und ich bin zur Jugendmissionsgesellschaft JMG gerannt. Ich habe gesagt, Johannes, ich muss mich taufen lassen. Er hat gesagt, Samstagabends haben wir Lobpreisabende, komm vorbei. Und eine Woche später wurde ich in diesem Bach getauft. Ich weiß noch, wie wir das Wasser aufgestellt haben, also mit Hölzern, dass es sich anstaut. Es war eiskalt, aber mir war alles egal. Ich wusste, es ist dran. Ich hatte die innere Überzeugung, ich muss mich taufen lassen. Es ist Zeit, ein Zeichen zu setzen. Es ist schon eigentlich überreif. Und dann brach dieses Holzding weg. Und auf einmal wurde das Wasser weniger. Und Jan Hendrik und Johannes sagen, wir haben keine Zeit. Und sie haben mich gepackt, wir sind ins Wasser gegangen, zack. Dann haben sie gesagt, in Jesu Namen, wir beten noch für dich. Getauft, zack, zack. Und dann bin ich aufgestanden, ich war neu geboren. Gut, war ich natürlich vorher schon, als ich mich für Jesus entschieden hatte. Aber ich habe jetzt für mich einen Moment der Taufe, mein doppelter Anker, so nenne ich ihn immer. Nach meiner Begegnung in der Schweiz, wo ich mich mit 15 für Jesus entschieden habe. Ich hoffe sehr, dass du dich erinnerst. Ich hoffe so sehr, dass du dich daran erinnerst, wie Gott dir begegnet ist. Und wenn Gott dir noch nicht begegnet ist, dann weiß ich so sehr, dass er dir begegnen wird. Wenn du heute hier bist, wenn du dich danach ausstreckst, nach diesem irgendwas Unsichtbarem, etwas, dieses unsichtbare Etwas ist Gott und er wird dir begegnen. Und vielleicht wirst du dann zu Gott finden und dann wirst du dich entscheiden und du wirst dich taufen lassen. Und ich hoffe, dass jeder, der diese Schritte gemacht hat oder machen wird, dass du dich erinnern wirst, was dort passiert ist. Und falls du es heute Morgen vergessen hast, möchte ich dir eine Bibelstelle vorlesen, die du mitnehmen kannst, wo du dich immer wieder daran erinnern kannst, wie gnädig Gott ist. Hebräer 10, 19 bis 22 lesen wir Folgendes. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Wir haben einen Priester, dem alles unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Das ist die Botschaft der Gnade. Mal nicht in den Evangelien zu finden, mal nicht mit der klassischen Geschichte, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, sondern zusammengefasst von einem Schreiber, der uns eigentlich deutlich macht, was dort passiert ist. Der große Gott, von dem Nico letzte Woche gesprochen hat, der Heilige, der Allmächtige, dieser Gott, dessen würdig ich eigentlich nicht bin, kam auf diese Erde, wo die eigentlich Unwürdigen nicht leben, hat sein Leben gegeben, hat seine Haut, sein Leib zerreißen lassen von den Römern, ist ans Kreuz gegangen als ein Zeichen dafür, dass er trägt deine Schuld und deine Last und deine Sünde. Und er ist gegangen, egal wie sehr es wehtat. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der diese Steine geformt hat, der dich gemacht hat, der Sprachen entwickelt hat, der Ingenieurskunst geschaffen hat, Kreativität, Musik, Liebe, all das. Der ist gestorben. Für dich. Er ist nicht nur gestorben. Er hat diese Beziehung, diesen Bruch, dieser Vorhang, der eigentlich zwischen mir und Gott war, für den ich vielleicht mal durchschreien konnte, hallo, bist du da? Aber ich wusste, wenn ich durch den Vorhang gehe, dann sterbe ich, weil es zu heilig ist. Diesen Vorhang hat er weggetan, bildlich gesprochen. Er hat gesagt, wenn du Jesus annimmst, dann darfst du zu deinem Schöpfer treten. Und als ich das gelesen habe, wusste ich, es ist nicht Ehrfurcht gegen Gnade. Es ist Ehrfurcht mit Gnade. Oder Gnade mit Ehrfurcht. Und das ist auch mein Thema. Mein Thema ist überwältigt von Gottes Gnade. Und ich sollte darüber sprechen und ich möchte darüber sprechen, was Ehrfurcht eigentlich mit Gnade zu tun hat. Was hat es damit auf sich? Dieses Wort Ehrfurcht, wie können wir das greifen? Wie können wir das verstehen? Ich habe so eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht, ja, und habe mal gefragt, was bedeutet für dich Ehrfurcht? Und ich habe echt die dollsten Dinge gekriegt von ein Nichtchrist hat geantwortet und gesagt, das willst du von mir gar nicht wissen, weil ich geschrieben habe, was heißt Ehrfurcht vor Gott für dich? Und dann hat er geschrieben, das willst du nicht wissen. Fand ich amüsant. Naja, ist vielleicht ihr nicht so, aber gut. Dann, die anderen haben geschrieben, hey, das bedeutet Respekt. Das bedeutet Demut. Das bedeutet, dass ich Gott nah sein darf und vor ihm staunen darf. Das bedeutet, hey, dieser Gott, der so groß ist, dem kann ich mich nähern. Und eine Person, das hat mich echt bewegt, hat geschrieben, wenn wir wirklich glauben würden, wer Gott ist, dann hätten wir Ehrfurcht vor ihm. War die allererste Antwort, die ich gekriegt habe. Ich habe so gedacht, die Antwort gefällt mir richtig gut. Die Antwort gefällt mir richtig gut. Weil wir in dieser ganzen Gnade, in diesem ganzen Erleben Gottes, in dem Moment uns zu entscheiden, in dem Moment der Bekehrung, so wenn wir es nennen, in dem Moment der Taufe, in den ganzen Momenten, wo wir Gottes Liebe und Gottes Größe, Gottes Vaterherz und Gottes Gnade erleben, schwingt irgendwie immer ein Teil Ehrfurcht mit. Behaupte ich jetzt mal. Ich möchte eine These aufstellen. Wenn das bei uns nicht mehr der Fall ist, kann es dann sein, dass wir uns entfremdet haben vor Gott? Und es gibt diese drei Möglichkeiten der Ehrfurcht. Ja, ich habe ein bisschen in der Kirchengeschichte geblättert, ich habe so ein bisschen rumgeschaut, was wird denn da so gesagt. Ich mag es gerne, Kirchengeschichte so zu schauen, was andere Theologen schon durchgekaut haben. Und ich bin da auf Augustinus von Hippo gekommen. Augustinus von Hippo, ein Theologe, so 350 nach Christus. Und der hat zwei richtig gute Erklärungen geliefert, die ich euch gleich mitbringen möchte. Aber davor möchte ich eine Sache anschieben, die ich dann tatsächlich noch in einem Lexikon ergänzend gelesen habe. Und das Erste, was ich gelesen habe, war, die Ehrfurcht oder Furcht vor Gott beinhaltet immer auch Ehrfurcht. Und das ist so ein Wechselspiel. Und weiter, wenn du keine Ehrfurcht hast, dann glaubst du nicht. Das stand jetzt mal so in diesem Lexikon drin. Und ich habe diesen Satz gelesen, musste ein kleines wenig schlucken, weil ich dachte, was bedeutet das? Zum Glück haben sie es erklärt und haben gesagt, wenn du nicht glaubst, dann wirst du dich auch nicht vor einem übernatürlichen Wesen fürchten, staunen, Respekt haben oder sonst was. Und das ist dann diese erste Form, diese Furcht, wenn du keinen Gott kennst oder keinen Gott kennen willst. Und das Schlimme daran ist, dass du keine Furcht vor einem Gott hast. Und das noch Schlimmere ist, dass du irgendwann in deinem Leben an den Punkt kommst, dass du Angst hast, weil da nichts mehr ist. Und das hat das Lexikon so beschrieben. Diese, gottlos klingt so blöde, finde ich. Aber dieses, ich kenne Gott nicht und ich habe Ehrfurcht, bedeutet, du kannst keine Ehrfurcht für etwas haben, was nicht da ist. Ja? Aber am Ende deiner Tage hast du eigentlich Angst vor dem Nichts. Und dann ist es Zeit zu erkennen, dass es anscheinend doch einen Schöpfer gibt, der dich liebt, der dich will und der dich annimmt. Und dann Augustinus erklärt die knechtische Furcht. Ein altes Wort, wie soll ich das erklären? Eine Wort-für-Wort-Übersetzung war schwierig für die heutige Zeit. Aber es ist so eine unterdrückerische Angst irgendwie, aber nicht, die Unterdrückung geht nicht von dem aus, der unterdrückt, sondern es ist, du nimmst es so wahr. Und das ist diese Angst, bei der du unterwegs bist mit Gott und du hast so viel Angst vor seiner Strafe, dass du nicht anders kannst, als zu machen, zu machen, zu machen, zu machen, zu machen und zu hoffen, dass dein Berg am Ende so hoch ist, dass du irgendwie doch noch in den Himmel reinkommst. Und du tust und du machst, weil du diesen Gott siehst, weil du ins Alte Testament schaust, dieser zornige Gott, der Gott, der Länder gestraft hat, der Propheten einsetzen wollte, um Menschen zu strafen, der all dieses gemacht hat, dieser große, krasse, mächtige Gott, der immer mal wieder auf den Putz gehauen hat. Und du liest von diesem Gott und du denkst dir, hoffentlich passiert mir das nicht, was kann ich noch machen? Und ich fange an aus einer Angst, allen zu erzählen, ja, ich bin Christ und du solltest es auch machen. Und ich fange an, aus einer Angst, hier zu dienen und da zu dienen und das zu lesen und hier zu machen und das zu tun und hier in einer Einrichtung und hier freiwillig und hier ehrenamtlich und hier noch und das und das und das und das. Und dein Antreiber ist deine Angst, weil du niemals weißt, ob du in den Himmel kommst. Ja, irgendwie hast du dich für Gott entschieden, ja, irgendwie hast du vielleicht dich taufen lassen. Aber das schwingt die ganze Zeit was mit. Dieser Gott ist doch so groß. Kann der wirklich nur Liebe sein? Kann es nicht vielleicht auch sein, dass wir das ein bisschen unterbetonen, dass der auch mal auf den Putz hauen kann? Ach Quatsch, wir unterbetonen das so komplett. Man sollte mal richtig Angst haben vor Gott. Der kann auch anders. Tu mal was für ihn. Und da sagt Augustinus, das ist diese knechtische Furcht. Und diese knechtische Furcht die treibt dich in Verzweiflung, die treibt dich in eine Form des Glaubens, die nicht dem biblischen Zeugnis entspricht. Sie hindert dich daran, Beziehung mit dem Gott zu haben, an dem du glaubst. Weil du immer denkst, ich kann mich nicht nähern. Ich darf mich nicht nähern. Weil dann höre ich vielleicht wirklich mal, was er über mich denkt. Und somit bleibst du immer auf Distanz und machst so ein bisschen deine Sachen. Ja, und du willst schön Abstand haben irgendwie. Und du hast deine Angst und du machst und tust. Und dann versuchst du irgendwie am Ende anzukommen und hoffst, dass es auch so passiert. Und dann spricht Augustinus von meiner Lieblingsform, der kindlichen Furcht. Die kindliche Furcht ist die Furcht, wo Gott Schritte auf dich zugegangen ist, wo er dich gerettet hat, wo du Ja zu ihm gesagt hast, und auf einmal ist die Möglichkeit da, dass du dich ihm nahen kannst. So wie Jesus runtergegangen ist, zu dir, zu mir, auf Augenhöhe, dieser Gott, so dürfen wir jetzt Schritte hochgehen. Zu ihm, in seine Nähe, in seine Heiligkeit. Und diese Furcht, ja, da Furcht ist eigentlich das falsche Wort, aber diese kindliche Furcht ist getrieben von absoluter Liebe, das zu tun, was Gott will. Und du hast keine Angst mehr. Und du liest deine Bibel nicht aus Angst, sondern du liest sie, weil du sagst, Gott, das bist du. Hier drin stehst du. Ich will dich erkennen. Ich will dich lieben und sehen. Ich kann nicht mehr ohne dich. Ich will dich. Ich liebe dich. Und deswegen liest du Bibel. Und deswegen beten wir. Und deswegen beten wir ihn an. Und deswegen tun wir den Dienst. Weil wir merken, das ist ein Gott, der uns befähigt, der uns liebt. Und aus dieser Liebe heraus können wir nicht anders, als das weiterzugeben, was er für uns getan hat. Amen. Ihr seid wach, preist den Herrn. Und sie ist gesteuert, aus der Liebe heraus zu tun. Und das passt so gut in das neutestamentliche Zeugnis, weil das Neue Testament sagt, habt keine Angst mehr, fürchtet euch nicht vor Gott. Ja, wenn man sich Maria anschaut in Lukas, ja, sie begegnet dem Engel, dem Gottesboten, und sie kriegt Angst, weil sie so sieht, oh, das ist ein Engel, wo, was mache ich? Und der Engel sagt, fürchte dich nicht, ich habe eine gute Botschaft für dich, ich bin für dich. Wir brauchen keine Angst mehr haben, weil wir Gott erkannt haben, und weil wir Gott lieben dürfen und weil er uns liebt. Und unsere Motivation ist nicht mehr Angst, sondern unsere Motivation ist Liebe, das zu tun, was er möchte, dass du tust. Er hat dich berufen, er hat dich begabt, er hat dich befähigt. Du darfst bei ihm sein, hören, was er für dich hat, und dann darfst du in dieser Gewissheit rausgehen. Und mit der Nähe, die du erleben durftest, darfst du andere in Kontakt bringen. Und interessant ist, dass Augustinus noch einen kleinen Haken dran schreibt, okay? Er schreibt nämlich, gut, Gnade ohne Furcht, das geht nicht. Aber was ist denn diese Furcht in dieser Gottesbeziehung, die aus Liebe irgendwie entspringt? Ich meine, Angst und Liebe, hä? Da spricht die Ente jedoch dagegen, das verstehe ich nicht. Und Augustinus sagt, deine Ehrfurcht, die du hast, deine Angst, die du hast, ist folgende, dass du den Gegenstand der Liebe verlierst. Und zwar nicht aus einer Art und Weise heraus, ich muss machen, sonst verliere ich ihn, sondern du bist so voll davon, ihm nahe zu sein und ihm zu begegnen und seine Schönheit zu sehen, dass du ihn nie wieder verlieren willst. Und du kannst nicht anders, außer mit einem Lächeln, mit einer Freude, diesem herrlichen und schönen Gott zu begegnen. Sagen, Gott, danke, was du getan hast. Gott, ich will dich nicht mehr verlieren. Du bist das Beste, was mir passiert ist. Du bist der Größte, du bist der Schönste, du bist das Heiligste. Gott, danke, dass du mich errettet hast. Und du kommst in einen Staunen hinein. Du kommst in einen Staunen hinein, weil du Hebräer 10 liest. Und du denkst dir, Mann, dieser Gott, der so groß ist, wie kann das bloß sein, dass er so gnädig ist? Und das Resultat ist nicht Angst. Das Resultat ist auf einmal Hoffnung. Hoffnung, weil du sagst, dieser Gott, der alles kann, der alles ist, der alles will, der hat sich für mich gegeben. Der hat die Beziehungstür wieder aufgemacht. Für uns. Und du denkst nicht, oh Mann, dieser Gott. Hoffentlich haut er mir nicht einen auf den Dez. Nee, du denkst dir, du bist so groß, du hast alles in der Hand. Und eigentlich, du und ich, das passt nicht, aber du hast es passend gemacht. Und weil du es passend gemacht hast, glaube ich, dass du alles passend machen wirst. Und meine Hoffnung ist auf Christus. Meine Hoffnung ist auf die Ewigkeit, auf die Lebendigkeit, auf all das, was kommen wird. Und auf einmal ist deine Ehrfurcht keine Angst mehr, sondern deine Ehrfurcht ist Hoffnung. Und so können wir ein Stück weit verstehen, was wir im Psalm 103 lesen. Psalm 103, Vers 11 sagt, denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Lyrisches Stilmittel, erst Gnade und dann Ehrfurcht. Muss irgendwie zusammengehören, oder? Psalm 103, 17 und 18. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. So handelt er an denen, die sich an seinen Bund halten, die an seine Weisung denken und danach leben. Wieder Gnade und Ehrfurcht. Ich habe oft mitbekommen, dass Leute damit ihre Herausforderungen haben. Mit diesem Wort Ehrfurcht, mit diesem zornigen Gott aus dem Alten Testament, der irgendwie im Neuen Testament neu sein soll. Und sie kriegen das, oder man kriegt es schwer übereinander gelegt. Und man fragt sich, habe ich jetzt Angst oder habe ich keine Angst? Wie funktioniert das? Und ich möchte, dass du heute aus diesem Gottesdienst gehst und weißt, wenn die Bibel zu uns Gläubigen spricht, habe Ehrfurcht vor Gott, dann heißt das, dass du dich ihm nahen darfst, dass du Respekt hast, dass du staunst, dass du gehorsam bist, dass du weißt, wer Chef im Ring ist, dass du seine Größe anerkennst, seine Schönheit, seine Heiligkeit, seine Majestät und dass du vielleicht sogar an manchen Punkten weißt, wenn Jesus nicht wäre, wäre es schwierig, mit ihm auf einen Nenner zu kommen. Und das darfst du wissen, aber genauso darfst du wissen, ich bin Kind Gottes. Ich bin geliebt. Ich darf so nah bei Jesus sein, wie es nur geht. Ich darf seine Gnade in meinem Leben sehen, seine Versorgung, seine Güte, seine Hoffnung. Ich darf ihn aber Vater nennen. Ich darf sagen, Papa, du bist gut. Ich darf sagen, danke Jesus. Ich darf mit meinen Sorgen kommen, mit meinen Nöten. Kein Gebet ist zu klein. Keine Anbetung ist zu schwach, kein Problem ist zu groß. Du darfst ihm so nah sein, wie du willst. Und das war für mich wirklich eine Veränderung, als ich das nochmal neu für mich begriffen hatte. Weil ich glaube schon, dass wir ein Stück weit irgendwie immer da auch mit Angst konfrontiert sind, wenn wir dieses Wort Ehrfurcht hören. Zumindest ein Teil. Ja, es gibt diese Kategorie Leute, die das hören und wirklich zusammenzucken. Und denken, boah Gott, Angst, das habe ich ja nie drüber nachgedacht. Ich dachte eigentlich, ich darf bei ihm sein. Eigentlich ist alles gut. Oh, wie machen wir das? Und dann gibt es noch die andere Seite. Die andere Seite, die dann sagt, ja, okay, das müssen wir mal mehr betonen. Das ist zu wenig. Man muss mal Angst haben vor Gott. Man muss mal auf den Deckel kriegen. Und ich glaube, in einer Beziehung mit Jesus, wo man wirklich gehorsam unterwegs ist, da hat beides irgendwo an manchen Stellen mal seinen Platz. Gott weiß ganz genau, wie er mit uns umgehen muss, wann und wie. Aber das Entscheidende ist, dass du in dieser Beziehung immer mit der Haltung der Liebe ihm gegenüberstehst und weißt auch, dass er dich liebt. Und er erwartet nicht von dir dies und dies und dies. In allererster Linie möchte ich Stefan von gestern Abend zitieren, er erwartet, dass du bei ihm bist. dass du mit Gott bist. Und alles andere fließt daraus. Dein Gehorsam, dein Respekt, dein Staunen, deine Begeisterung, deine Freude, alles kommt aus der Nähe von Gott. Und dann hast du ein offenes Herz, von Gott zu hören, wo Gott sagt, hey du, schau mal in dem Bereich deines Lebens, vielleicht musst du hier mal eine kleine Schraube nachjustieren. Hey du, schau mal in dem Bereich deines Lebens, hey, vielleicht bist du dort zu verbittert mir gegenüber. Nimm mich doch einfach an als dein Vater. Und so hast du eine Grundlage mit einer Offenheit, dass du weißt, hey, Gott liebt mich, Gott ist groß, ich habe Respekt, ich bin mit ihm unterwegs und ich will ihn erleben und seine Stimme in meinem Leben erhöhen. Und das Team darf gerne schon mal nach vorne kommen. Ich habe irgendwie in meinem Leben beides einmal schon erlebt, direkt hintereinander. Ja? Ihr müsst wissen, ich habe ein Jahr lang in Iserlohn gewohnt. Ja, ganz wichtig, das H ist hinten und nicht vorne. Also nicht Iserlohn, sondern Iserlohn. Ja? Also falls ihr mal nach Iserlohn fahrt, macht es richtig, weil sonst wird sogar die Frau hinter euch an der Kasse sich beschweren, wenn sie das falsch von euch hört. Nur so am Rande, kleine Information. Falls ihr was hört, meine Freunde in Iserlohn, seid ganz herzlich gegrüßt. Also ich war ein Jahr lang in Iserlohn und ich habe dort das Privileg gehabt, eine Ausbildung zum Informatiker anzufangen. Ich habe dort eine Gruppe von Freunden getroffen und wir haben eine kurze Jüngerschaftsschule zusammen gegründet. Und das Anliegen dieser Jüngerschaftsschule war es, dass wir eine Plattform schaffen wollten, wo Leute diesem Gott begegnen, ja, unserem Gott begegnen und die Schönheit und Lieblichkeit Gottes entdecken. Und ich war also so ein bisschen als Leiter in meinem Film, so nenne ich das mal, und war wirklich, habe mich so nah an Gott gefühlt. Und ich habe so für mich dieses Wort Sohnschaft entdeckt. Dieses Wort Sohnschaft, Sohn Gottes sein. Und ich habe darüber so ein bisschen nachgedacht und habe mich, so gut wie das Wort ist, ja, Sohn Gottes sein, Sohnschaft, habe ich mich auch so ein bisschen darin verloren. Ich dachte so, Mann, ich bin ja ein Sohn Gottes und mir geht's gut und ich habe die ganze Fülle und alles ist da. Und das ist absolute Wahrheit. Nur ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, dass ich nicht der Größte und der Beste bin. Und so stand ich immer in meinen Gebetszeiten vor Gott und habe gebetet, Gott, du bist so gnädig und so gut und du gibst mir alles. Und ich brauche nicht für eine Gabe beten. Ich brauche nicht nur für, ich habe alles bei dir. Und ich danke dir, Jesus, du hast mir alles gegeben. Und wenn ich das brauche, habe ich das. Und wenn ich das brauche, habe ich das. Und das ging 3 Monate. Und ich stehe so im Gebet, habe meine Augen zu und ich bete wieder, Gott, danke, dass ich alles habe und alles kann. Und auf einmal höre ich eine Stimme in meinem Herzen. Eine Stimme in meinem Herzen, die sagt, bleib mal so stehen. Und ich dachte so, gut, bleibe ich halt stehen. Und dann höre ich wieder eine Stimme und sage, deine linke Hand, das ist, wo du stehst. Da habe ich gedacht, okay, was bedeutet das? Und dann sagt die Stimme, deine rechte Hand, das ist, wo ich stehe. Und so weit bist du von mir entfernt. Und ich musste heulen. Ich habe gefragt, Gott, was bedeutet das? Und Gott hat zu mir gesagt, ja, ich bin für dich da. In mir hast du eine gewisse Form von Fülle. In mir hast du alles, was du brauchst. Aber ohne zu wissen, wer ich bin und ohne zu wissen, dass du Buße brauchst, dass du Vergebung brauchst, dass du Gnade brauchst, wirst du niemals mein Sohn sein. Und ich habe noch mehr geheult, weil ich realisiert habe, ich habe bestimmt 4-5 Monate nicht mehr um Vergebung gebeten. Habe ich gedacht, das hat mich noch verfolgt. Was ich mir eingebildet habe, unterwegs zu sein, ja, und zu vergessen, dass ich seine Vergebung brauche und dass ich denke, dass ich alles habe. Und ich habe das versucht, irgendwie wieder natürlich ins Gleichgewicht zu kriegen, bin zu meinem Gott gegangen und hatte wirklich diesen Moment des Respektes, des Staunens, aber trotzdem der Liebe auch, wo ich zu ihm gekommen bin. Und irgendwie entwickelte sich das dann, Gott hat nicht nur mal was gesagt, ich hoffe, ich war auf dem richtigen Weg. Und so ungefähr gute 4 Jahre später, 5 Jahre später, sitze ich auf meinem theologischen Seminar und studiere. Und ich bin so im zweiten Jahr und ich reg mich tierisch auf. Ich rege mich darüber auf, weil ich denke, wo ist die Ehrfurcht in den Kirchen? Wo ist die Ehrfurcht bei mir, bei jungen Erwachsenen, bei Jugendlichen, bei Älteren? Wo ist die Ehrfurcht? Warum immer Papa Gott auf dem Schoß sitzen und dies und das? Oh, ich habe mich so geärgert. Und eines Abends bin ich in meinem Zimmer und ich bete. Diesmal nicht so, diesmal saß ich. Wäre lustig, wenn er das gleiche Bild benutzt hätte. Naja. Ich sitze und ich höre wieder eine leise Stimme in meinem Herzen. Und ich wusste irgendwie, oh, ich glaube, das ist Gott. Ich so, Gott, was ist? Ich bin doch gerade dabei, mich in Rage zu beten. Und Gott sagt, es gibt eine Floskel, nicht Floskel, Entschuldigung, Floskel, es gibt eine Frage, ist auch, Mann, eine, ach, wie heißt das? Ein Wortpaar, das ist das Richtige, positiv, wirklich positiv. Ein Wortpaar, was sich über dein Ja aussprechen möchte. Und ich sage, Gott, was ist denn das? Und er sagt, aber Vater. Aber Vater. Die Bibel spricht davon, dass wir wieder aber Vater beten dürfen, weil Jesus die Brücke zu ihm geschlossen hat, dass wir zu ihm rennen können. Und ich sage, Gott, aber Vater, was bedeutet das? Und er sagt, Lars, darin, mich als den Kritiker und den Hau-drauf-Typen zu sehen und du verurteilst die Leute und es ist gut, dass du versuchst, meine Schönheit und meine Heiligkeit zu sehen, aber dein Ansatz ist ein falscher und deine Motivation im Herzen ist die absolut falsche. Und für dich ist es dran, wieder Vater zu mir zu sagen. Ein Jahr lang meine Liebe zu erleben, mich als Vater zu sehen. Und wenn du das tust, dann wirst du auch meine Schönheit, meine Majestät und meine Herrschaft erkennen. Und bei der Predigtvorbereitung habe ich mich daran erinnert, dass ich beides mal erlebt habe. Und so gibt es kein Konzept. Es gibt kein Konzept, richtig oder falsch. Es gibt kein Konzept, wo du gut stehst oder nicht gut stehst. Ja, für dich ist es vielleicht mal dran, dass Gott sagt, hey, ein bisschen Ernsthaftigkeit, ich bin dein Schöpfer. Vielleicht ist es aber auch dran, dass Gott sagt, mein Vaterherz hat tausendmal mehr Liebe, als du gerade annehmen kannst. Die Grundmotivation ist seine Gnade. Hebräer 10, der Vorhang ist zerrissen, wir können zu ihm kommen. Und aus Liebe wollen wir uns nahen und aus Liebe wollen wir ihm begegnen. Wir lieben ihn und deswegen tun wir alles dafür, um ihn mehr kennenzulernen. Das ist die Grundmotivation. Aber in dieser Grundmotivation kann Gott ganz persönlich zu dir sprechen, auf welcher Seite du stehst. Weil Angst in Form von Knechtschaft hat keinen Platz. Das NT ganz, 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 ganz klar. Vielleicht hilft es manchmal pädagogisch. Das lasse ich mal so stehen, da können wir gerne drüber reden. Aber das ist nicht, was ich heute sagen möchte. Gottes Liebe, diese Liebe hat sich dir offenbart. Du hast dich dieser Liebe genähert. Und in Ehrfurcht, Staunen, Respekt und in dieser Schönheit und Herrlichkeit darfst du ganz nah bei ihm sein und annehmen, was dieser Gott für dich hat. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, wie du drauf bist, ob du gut reflektieren kannst, während Musik da ist oder ob du dich dann ganz aufs Singen konzentrieren musst, wie dem auch sei, ob du jetzt hier bist oder ob du es mit nach Hause nimmst, lass Gott in dein Leben sprechen. Sag Gott, ich möchte diese kindliche Ehrfurcht wieder erleben. Ich möchte wissen, wie sehr du mich liebst. Ich möchte aber auch wissen, wie schön du bist. Und lass Gott ganz persönlich zu dir reden. Und schau, wo du stehst. Gott ist derjenige, der alles über dein Herz weiß, der alles über dich weiß. Und er ist, der die volle Gnade für dich hat und nur in Liebe mit dir redet. Ich möchte kurz Danke, Jesus, dass du gut bist, dass du alles in der Hand hast. Gott, wir beten wirklich, dass du die Schönheit in allem bist. Du bist Schöpfer, du bist Herr, du bist König. Unsere Anbetung gebührt nur dir. Du bist so groß, dass wir nur anbeten können, in jeglichen Arten und Formen. Und ich danke dir, dass diese Größe, dass wir zu dir Zugang haben dürfen, dass du uns reingemacht hast in deinem Angesicht. Jesus, und ich bete, dass wir aus dieser Größe und aus diesem Staunen wirklich ja, eine Hoffnung ziehen, dass dieser gewaltige Gott, dass du, gewaltiger Gott, mit uns bist. Wir dürfen dir nah sein. Du liebst uns, wir sind deine Kinder. Und das wollen wir erleben. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Kreuz, für deine Gnade. Danke, dass du alles in der Hand hast und dass keiner nicht mal ansatzweise so groß ist wie du. Danke, Gott.